Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für ihn. Den Mann, auf den nicht nur deutschsprachige Gefilde, aber vor allem jene eine Woche lang immer warten müssen, bis es neue Football-Expertisen gibt. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. Es ist der schönste Tag der Woche für mich, mit dir sprechen zu dürfen und dein Football-Wissen ein klein wenig anzapfen zu dürfen. Wir haben die letzten Tage sehr, sehr viel tolle Rückmeldungen bekommen von Menschen, die das, was du absonders sehr, sehr gerne entsprechend aufnehmen und dann auch weitertragen. Eine Rückmeldung lautete so: Ich gehe immer schlauer raus, als ich reingehe. Das geht mir tatsächlich auch so. Deswegen schön, dich einmal mehr in der Winter Day Football O'Clock Leitung zu haben.
Ja, freut mich einmal wieder sehr hier zu sein und auch schön zu hören natürlich, dass das so gut ankommt, weil selber kann man das ja dann auch manchmal nicht so einschätzen und du gibst mir immer so viel Komplimente, da weiß ich dann manchmal nicht, was ich ernst nehmen sollte und was nicht. Aber ja, schön, dass es passt, so wie ich laber.
Die besten und ehrlichsten Kritikerinnen sind wahrscheinlich immer noch die Lebensabschnittsgefährtinnen und die jeweiligen Mamas. Also wenn die das auch gut finden, und ich glaube, das tun unsere Frauen, deine Verlobte, unsere Mütter nachweislich, ich glaube, dann kann es nicht ganz so verkehrt sein. Was auch nicht verkehrt ist, ist, dass wir vergangene Woche eine Aktion und Auktion auch lanciert haben, nämlich dass wir ein paar brandneue Football-Cleats verlosen. Die sind aktuell in deinem Besitz, wir möchten aber jemanden damit glücklich machen und die Person, die das vielleicht noch nicht gehört hat, die soll jetzt auch die Ohren spitzen. Diese Cleats gilt es zu ersteigern. Wir machen das per stiller Auktion. Das heißt, bitte ein Angebot schicken an footballoclock101@gmail.com. Die E-Mail befindet sich auch in den Shownotes dieses Podcasts. Und dann einfach ein verbindliches Gebot schicken. Und derjenige, diejenige, der dann am Ende Höchstbietende ist, und Auktionsende ist in exakt einer Woche, dann können wir auch in der nächsten Folge den Gewinner, die Gewinnerin, wenn man so will, der Klitz bekannt geben. Und was noch fehlt, ist der Spendenzweck. Und da sind wir nach eigentlich relativ kurzer Diskussion fündig geworden bei etwas, das uns beiden am Herzen liegt, das sich auch perfekt eignet, weil es in Wien beheimatet ist und gerade für dich als gebürtigen Wiener ist es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, wenn du mit deiner Strahlkraft dann auch in der Heimatstadt wieder was zurückgeben kannst. Und der reine Erlös beziehungsweise die Spende, für die man sich Football-Cleats, die natürlich dann auch gerne signiert werden, von dir holen kann, geht an das Momo Kinderpalliativzentrum in Wien. Das ist etwas, oder das ist eine Einrichtung, mit der ich vor ein paar Monaten schon zu tun hatte, die sicherlich jeden Cent und jeden Euro auch brauchen können. Und es ist tatsächlich etwas, wo man ehrlicherweise hofft, dass man es nie benötigt, aber wo man wahrscheinlich extrem froh ist, dass es diese Einrichtung gibt und dass es die Expertinnen und Experten von Momo gibt. Denn wenn man auf die Homepage geht, und die lautet auch www.kinderpalliativzentrum.at, kann man dort lesen, dass der Auftrag von Momo es eben ist, Kinder mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung individuell zu begleiten und ihren Bezugspersonen in einer so belastenden Krisensituation Halt und Hilfe zu geben. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und wenn man vielleicht auch selber Kinder hat, die entweder die eigenen sind oder im Umfeld, und sich einfach vor Augen führt, dass es natürlich extrem viel Hässliches gibt und dass auch eben kleine Kinder und Jugendliche nicht vor schlimmen Krankheiten verschont bleiben, muss man erstmal schlucken und gleichzeitig sehr, sehr froh sein, dass es Menschen gibt, die anderen dann bei genau so einer Situation, in so einer Situation helfen und unterstützen. Das ist eine tolle Einrichtung, Entschuldige, geht mir selber gerade ein klein wenig her. Tolle Einrichtung und hoffentlich ein toller Spendenzweck und hoffentlich auch etwas, wo ein klein wenig was zusammenkommt, um das zu unterstützen. Momo, das Kinderpalliativzentrum in Wien, wird unsere Spende, eure Spende erhalten. Und deswegen bitte weiterhin fleißig mitbieten. Der Höchstbietende, die Höchstbietende in einer Woche bekommt dann auch den Zuschlag. Kleiner Spoiler Alert, die aktuell höchstbietende Person hat eine dreistellige Summe schon in Aussicht gestellt. Gibt es irgendetwas, das du hinzufügen möchtest, Bernhard?
Ja, voll. Ich wollte noch, natürlich finde ich das toll und steht auch voll und ganz dahinter und um das quasi vielleicht noch etwas mehr zu zeigen, abgesehen davon, dass ich die Schuhe zur Verfügung stelle, was auch immer das höchst gebotene Gebot ist, also derjenige, der die Schuhe dann bekommt, das werde ich dann matchen mit meinem eigenen Geld, weil ich finde das für einen guten Zweck und ja, ich finde, da kann man auf jeden Fall auch sein eigenes Geld dahinter geben quasi.
Ein Mann, ein Wort. Dass du toll bist, hast du an dieser Stelle natürlich schon stundenlang bewiesen. Das macht dich noch ein klein wenig besonderer. Deswegen freut es mich sehr, dass wir diese Folge und noch viele weitere miteinander bestreiten dürfen. Die Folgen, wie immer, dreigeteilt. Für all diejenigen, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, wir sprechen im ersten Teil über die Arizona Cardinals. Wir sprechen im zweiten Teil über unser Thema der Woche. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und in Teil 3 über das, was uns sonst so in der NFL aufgefallen ist. Besonderes Augenmerk, nicht nur auf unsere Auktion zu richten, sondern auch auf unser Thema der Woche. Wir haben einen großen, kleinen Gast eingeladen. Unser Thema der Woche lautet Size, Größe. Und wer mal sich ein Spiel live zu Gemüte geführt hat oder irgendwo irgendwie mit NFL-Spielern direkt in Kontakt treten durfte, konnte, die sind alle groß, die sind alle mächtig, man kann sich das nicht vorstellen. Und dann gibt's aber eben auch die Outlier. Und einen davon haben wir in dieser Woche eingeladen. Es ist Cardinals Wide Receiver Greg Dortch. Der ist gerade mal 1,70 groß, der wiegt gerade mal 79 Kilogramm. Und dass so jemand es auch in die NFL schafft und sich dort festbeißen kann, obwohl er mehrfach gecuttet worden ist, obwohl er von Teams herumgereicht worden ist, das ist so eine coole Story. Und deswegen freut es mich freut es uns extrem, dass er uns tatsächlich zugesagt hat. Greg Dortch und das Thema der Woche Size im zweiten Teil von Winter Day Football O'Clock in der Episode 4 Week 14. Das Ganze ist mit Timecodes hinterlegt, in den Shownotes einfach runterscrollen und je nachdem, was euch am meisten, am ehesten anlacht, direkt ansteuern, dort auch reinhören. Aber wir legen wie gewohnt los. Wir legen mit deinem Team los. Wir legen los mit den
Arizona Cardinals.
Das war, glaube ich, das längste Intro, das wir jemals hatten, bevor es wirklich in Medias Res geht. Und bevor wir wirklich über das sprechen, was sich am vergangenen Sonntag ereignet hat, und das ist erneut nicht ganz so erfreulich gewesen, was die Cardinals anbelangt, vielleicht noch ein paar Tage vorher und vielleicht auch positiver als die Niederlage am Sonntag. Wie war dein Thanksgiving?
Mein Thanksgiving war eigentlich sehr entspannt. Wir waren bei Freunden eingeladen. Meine Mutter ist am selben Tag gelandet oder einen Tag davor. Nein, ich glaube am selben Tag. Das heißt, wir haben Tag mit Freunden verbracht. Wir haben etwas kürzer Training gehabt. Also sie haben uns die Meetings quasi gecuttet am Nachmittag, was natürlich schön ist, weil man dann eben diese Zeit verbringen kann mit Leuten, die man gern hat. Und ja, das heißt, wir haben amerikanische Experience fürs Essen gehabt. Alles, was dazugehört, Ham und Turkey und Sweet Potato Pie und all das. Und dann am Abend noch ausklingen lassen mit Familie quasi. Deshalb ja, war ein angenehmes Thanksgiving für mich.
Das hört man doch sehr gerne, vor allem wenn es dann auch wirklich so amerikanisch ist, wie man es tatsächlich dann eben nur von den größtenteils Fernsehbildern hierzulande kennt. Was weniger angenehm war, war natürlich das, was sich am Sonntag in Minneapolis zugetragen hat. Die letztlich knappe Niederlage gegen die Minnesota Vikings 23-22 konnten die gewinnen. Und das, obwohl die Cardinals im dritten Viertel mit 19-6 auch vorne waren. Jetzt ist Montag immer Meeting-Tag. Einerseits kurze Rückschau, andererseits natürlich auch vorausschauend auf das, was dann erwartet. Und auf den Showdown mit den Seattle Seahawks kommen wir dann auch gleich. Aber wenn du es jetzt so für dich aufarbeitest, was waren die Gründe für diese knappe Niederlage in Minnesota?
Also letzte Woche haben wir ganz viel darüber geredet, dass es halt einfach ein bisschen shaky war und dass wir nicht so ganz unseren Football quasi gespielt haben, routinierten Football und all das. Und ich glaube, das war diese Woche auf jeden Fall schon sehr viel besser. Ich glaube, unsere Defense hat gut gespielt, unsere Offense, unser Run Game war gut und generell unsere Offense ist eigentlich das ganze Feld rauf und runter marschiert den ganzen Tag. Aber dann am Ende im vierten Viertel gab es dann doch Situation, ich meine, ich muss jetzt gleich an den vorletzten Drive, also wir hatten dann ja noch so einen ganz kurzen Two-Minute-Drill am Ende des Spiels, aber der vorletzte Drive quasi, wo wir dann das Field-Goal kicken mussten, da sind wir an der 3-Yard-Line oder irgendwie so und durch ein Penalty kommen wir dann zurück auf die 20 oder was und das ist halt nicht wirklich Winning-Football, wenn man so knapp ist und wirklich den Sack zumachen kann, dass man eben nicht um einen Punkt dann hinten ist, wenn sie einen Touchdown scoren. Und ja, das, ich meine, solche Sachen, das war halt trotzdem noch, aber es war auf jeden Fall schon sehr viel besser als letzte Woche, ist mir vorgekommen. Und ich finde auch, dass wir das absolut bessere Team waren an dem Tag. Aber wir konnten halt dann am Ende, wo das Spiel entschieden wird, im vierten Viertel quasi den Sack nicht zumachen. Und sie haben einen guten Drive dann am Ende hingelegt und haben quasi getan, was getan werden musste, um das Spiel zu gewinnen. Und wir haben dann in der letzten Minute eben nicht mehr geschafft, noch in Field Goal Range zu kommen oder so. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und über lange Zeit von dem Spiel waren wir auch auf jeden Fall die dominante Mannschaft. Und ja, ich meine, so muss man halt dann auch Spiele zumachen können. Und das ist uns an dem Tag nicht gelungen.
Was man vielleicht dazu sagen muss, hätte jemand vor der Saison gesagt, dass die Cardinals vor Woche 14 ihr Schicksal in eigenen Händen haben und um den Divisionssieg mitspielen. Ich glaube, das hätten alle Cardinals-Fans sofort genommen. Also we've come a long way und vielleicht hilft das dann eben auch jetzt als Learning Experience, diese nächsten Wochen dann auch erfolgreich zu bestreiten. Wir werden es auf jeden Fall hier bei Winter Day Football O'Clock entsprechend mitverfolgen. Das bringt mir auch ein klein wenig zu diesen positiven Takeaways. Du hast ja schon drüber gesprochen, dass das Run-Game hat wieder funktioniert. Diese Achse Murray und Trey McBride, zu der ich auch gleich kommen möchte, die hat erneut sagenhaft funktioniert. Was waren sonst noch so? Oder sind das die positiven Aspekte oder ist da sonst noch was aufgefallen, was man durchaus als positiven Takeaway bezeichnen könnte?
Um ehrlich zu sein, glaube ich, haben wir auf allen drei Phasen eigentlich ein sehr gutes Footballspiel hingelegt. Natürlich hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Vielleicht hätten wir den Ball öfter wegnehmen können von ihnen. Vielleicht hätten wir explosivere Plays kreieren können in der Offense und ein bisschen mehr wegnehmen können in der Defense. Aber ich glaube, über die meiste Zeit des Spiels waren wir die dominante Mannschaft und haben das Spiel in der Hand gehabt, so wie wir gespielt haben. Deshalb, natürlich, man kann immer besser sein und das ist jetzt quasi auch das Mantra dieser Woche, dass ja, wir hätten gewinnen sollen, haben aber nicht gewonnen. Wir müssen einfach halt besser werden und einfach ein bisschen disziplinierter sein und all das ein bisschen besser exekutieren. Aber am Ende des Tages, so wie wir gespielt haben, hätten wir das Spiel gewinnen können. Deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass wir ein gutes Spiel hingelegt haben und einfach gewinnen. Ja, wir hätten halt einfach den Sack zumachen müssen am Ende. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwas herausheben muss, noch extra. Ich glaube, wir hatten eine gute Team-Performance. Und so wie wir jetzt gespielt haben, haben wir in vergangenen Wochen auch schon Spiele gewonnen und all das und auch sehr deutlich. Aber dass wir so ein bisschen ins Rollen kommen müssen, glaube ich, das spürt man schon. Und ja, ich meine, wir haben eine super Möglichkeit dafür, eigentlich ein Must-Win für uns nächste Woche. Und ja, es wäre der optimale Zeitpunkt, quasi das Rad wieder ins Rollen zu bringen für uns.
Lass uns über Trey McBride sprechen. Letzte Woche schon mit 12 Catches. Diese Woche mit 12 Catches. Das Ganze bei 12 Targets. Es ist völlig absurd, dass er immer noch keinen Receiving-Touchdown am Konto hat, dafür aber einen Rushing-Touchdown und eine Fumble-Recovery zum Touchdown in der Endzone. Der NFL-Rekord, der ist ihm auch sicher. Gab noch nie einen Tight End, der in aufeinanderfolgenden Spielen jeweils 12 Bälle gefangen hat. Was macht diesen Menschen aktuell so gut auf der Tight End-Position?
Ich glaube, wenn ich es beschreiben müsste, ist einfach seine Confidence ist einfach gerade through the roof. Alles, was er anfasst, quasi wird zu Gold, so in die Richtung momentan. Er spielt einfach sehr frei im Kopf und second guesst sich nicht selbst. Wenn er den Ball bekommt, überlegt er nicht viel, sondern tut einfach das, was er für gut hält. Und bis jetzt hat das immer funktioniert. Und solchen Spielern willst du einfach immer mehr und mehr den Ball geben. Ich meine, wir sehen, dass er bei uns Wide Receiver Screens außerhalb der Nummern bekommt und so und einfach so Plays, die normalerweise Plays für Receiver sind oder maximal noch Running Backs mit so Swing Passes, die kriegt halt er, weil wir als Verein oder die Coaches natürlich auch wissen, okay, das ist ein Premier Player, wie der JG immer sagt, das ist einer unserer Dudes, dem müssen wir halt einfach den Ball geben, weil immer wenn er den Ball in der Hand hat, dann passieren gute Sachen. Egal ob es ein 3rd and 12 ist oder so jetzt im Spiel, was er mit einem 4-Yard-Pass in einen First Down verwandelt, oder ob es eine tiefe Route ist, wo er einfach offen ist, weil er dem DB oder Linebacker davonläuft und quasi einen Routine-Catch unter Anführungszeichen macht. Aber ja, der Trey ist einfach sehr gefährlich mit dem Ball in seiner Hand, hat gute Contact-Balance und all das und holt einfach mehr raus nach dem Catch und das ist natürlich sehr wertvoll, wenn man kurze Pässe werfen kann und nicht zwingend tief gehen muss, um 15 plus Pässe zu komplettieren quasi.
Und nur zur Einordnung, 12 Targets, 12 Catches, auch Marvin Harrison Jr. hatte in der Partie gegen die Vikings 12 Targets, 5 Catches auf dessen Seite. Ist natürlich eine andere Sachlage.
Ja, voll. Muss man wahrscheinlich ein bisschen differenzieren, aber das stimmt schon. Also der Trey hat auf jeden Fall sehr gute Hände und es sind auch nicht alles leichte Catches, die er fängt. Also so ist es nicht. Aber er ist einfach so confident momentan in sich selber, dass jeder Ball, der in seine Richtung fliegt, weiß er, dass er ihn fängt. Und ja, es ist gut, dass er in unserem Team ist quasi.
Ich möchte mit dir natürlich auch noch über das Game Management am Ende der Partie sprechen. Klar, die Strafe, mit der man sich selber in die Bredouille bringt, nie gut, aber man ist 3 Punkte in Front und hat dann eben die Überlegung, will ich 6 Punkte vorgehen oder versuche ich vielleicht doch die Situation zu nutzen, auf einen Touchdown zu gehen, Two-Score-Game draus zu machen, Partie zu beenden. Und das, was Greg Olsen, der Experte bei Fox, der die Partie als Co-Kommentator begleitet hat, das sofort auch angemerkt hatte, wenn du auf 3 vorgehst, dann weiß die andere Mannschaft, sie braucht einen Touchdown, dann weiß die andere Mannschaft auch, dass sie alle 4 Downs zur Verfügung hat und dass die bessere Wahl für ihn und auch für große Teile der Analytics-Community sicher gewesen wäre, das auszuspielen. Und ich denke mir dann auch immer, wenn ich bei Field Goals eine 2 vorne dran sehe und Chad Ryland hat das 23 Yards natürlich das Ding zwischen die Pfosten dann auch hauen können. Aber als du das live gesehen hast, hast du insgeheim gedacht, oh fuck, lass uns das bitte ausspielen? Oder bist du persönlich mit der Art und Weise, wie das Game Management dann auch vollzogen worden ist, mit der Entscheidung, ein Field Goal zu kicken, d'accord gegangen?
Ja, schwer. Ich meine, am Ende des Tages ist das natürlich das, wofür Coaches und vor allem Head Coaches bezahlt werden. Deshalb, ich finde, eigentlich die ganze Saison über war der JG sehr, sehr gut mit solchen Entscheidungen und es gibt eigentlich keinen Grund, ihn da jetzt anzuzweifeln und er wird sicher seine Gründe gehabt haben, warum er da jetzt ein Field Goal kickt und egal, ob es ist, weil er seiner Defense vertraut hat oder egal, ob es ist, weil die Analytik quasi gesagt hat, okay, das ist jetzt gerade der schlauere Move. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe mir aber, um ehrlich zu sein, natürlich gedacht, dass es ein bisschen untypisch ist, weil wir sind eigentlich ein Team, was nicht davor zurückscheut, vierte Versuche auszuspielen und schon gar nicht, wenn man so nah an der Goal-Line ist, war das eigentlich immer so eine Sache von uns, wo wir quasi gesagt haben, okay, lass uns das Spiel gewinnen, solange wir den Ball in unserer Hand haben. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages, alle sind Teil von diesem Team und jeder muss seinen Teil dazu beitragen und er hat diese Entscheidung getroffen und das ist quasi seine Aufgabe hier in diesem Team und so müssen wir quasi damit leben, unter Anführungszeichen. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, dass man im Nachhinein immer schlauer ist und im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, weil wer weiß, vielleicht hätte die Defense die gehalten und dann wäre es gewesen, okay, ja, richtige Entscheidung, nimm die Punkte mit und zwing sie dazu, einen Touchdown zu machen. Weil wenn wir ausspielen, nicht schaffen, ein Field Goal kicken, um in Overtime zu gehen, ist natürlich leichter. Ich meine, natürlich, dann hat man immer noch die Möglichkeit, in der Overtime zu gewinnen, aber ja, am Ende des Tages hat er diese Entscheidung getroffen und das ist seine Sparte quasi, das ist sein Spezialbereich und er kennt sich damit super aus, viel besser als wir und er hat auch seine Leute, die ihn dabei unterstützen bei der Entscheidung. Deshalb, ich bin mir sicher, dass die ganz viel darüber geredet haben, ob das die richtige oder falsche Entscheidung war. Und ich bin mir auch sicher, dass er Adjustments treffen wird, falls er zum Entschluss kommt oder falls sie als Gruppe zum Entschluss kommen, dass das eben in der Situation die falsche Entscheidung war. Deshalb, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Sorgen, dass er sich dachte, oh, ich vertraue der Offense gerade nicht oder irgend sowas. Also, dass er am Team selber gezweifelt hat. Sondern ich glaube auf jeden Fall, dass er in dem Moment natürlich das Spiel gewinnen wollte und sich gedacht hat, okay, das ist die beste Chance, die wir haben, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, am Ende des Tages, wenn wir zum Beispiel die Strafe da nicht gehabt hätten oder so, wer weiß, vielleicht wäre es dann 4. und 1 gewesen an der 1-Yard-Linie und dann wären wir vielleicht dafür gegangen. Deshalb, es spielt immer viel in solche Entscheidungen mit und ja, ich glaube, wir stehen da als Team dahinter und keiner fängt an, irgendwelche Finger zu zeigen, um ehrlich zu sein.
Und dafür bleibt auch gar nicht die Zeit, denn es geht Schlag auf Schlag weiter und es kommt zu einem monumentalen Spiel am kommenden Sonntag gegen die Seattle Seahawks. Passiert im American Football nicht allzu häufig, dass man binnen 3 Wochen oder eigentlich, wenn man so will, binnen 2 Wochen auch zweimal auf denselben Gegner trifft. Das ist bei den Cardinals der Fall. Vor 9 Tagen gab es in Seattle eine Niederlage, jetzt erneut die Seahawks vor der Brust. Wie geht man das an? Wie laufen die Vorbereitungen auf einen Gegner, den man gerade erst vor der Brust hatte, wo man noch sehr viel frisches Game-Tape hat, wo man versucht dann auch die richtigen Schlüsse draus zu ziehen?
Ja, also die Message war quasi, dass wir nicht, also es ist oft sehr leicht in der NFL, weil jede Woche ist gleich und alles ist so strukturiert aufgebaut, dass man quasi in so einen Flow reinkommt und so ein bisschen mit dem Fluss mitschwimmt halt. Und die Message war quasi, ja, wir haben zwar vor 2 Wochen gegen dasselbe Team gespielt, aber wir sollen trotzdem so tun, als hätten wir noch nichts gegen sie gespielt. Trotzdem genauso gut Film schauen, genauso akribisch vorbereiten auf das Team, als würden wir sie noch nicht kennen. Weil erstens machen die genau dasselbe und zweitens, es wird nicht genau dasselbe Spiel sein. Ich meine, es ist natürlich ein Vorteil für beide Seiten, dass man die Spieler, Typen jetzt ein bisschen besser kennen. Also wir als Titans zum Beispiel wissen jetzt, okay, der und der D-Liner spielt so und so, verwendet seine Arme lieber so, statt zu Bullrushen oder was auch immer. Also man kennt so ein bisschen besser die Eigenheiten der Spieler und wahrscheinlich fühlt man sich auch schneller in das Spiel hinein, weil dieser Zweifel nicht so da ist. Aber wenn es um Scheme und alles drumherum geht, war quasi die Message, dass wir nicht uns sicher wägen sollen quasi.
Kickoff am Sonntag, 14.05 Uhr Arizona-Zeit, 22.05 Uhr unserer mitteleuropäischer Zeit. Das ist für mich neben Bills Rams wahrscheinlich die beste Partie am Sonntag. Absolutes Pflichtprogramm und wie immer gilt natürlich auf den diversen Streaming-Devices oder im Game Pass sich das Ganze zu Gemüte zu führen. Wir werden kommende Woche dann auch ausführlich auf diese Partie zurückblicken. Jetzt ist es aber Zeit, ausführlich wie immer über unser Thema der Woche zu sprechen. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, es freut uns extrem, dass er sich ein klein wenig Zeit nimmt. Ein Spieler, dem es uneingeschränkt zu vergönnen ist, wo er sich aktuell befindet, nämlich in der NFL. Es geht um das Thema Größe. Wir besprechen das mit einem der kleinsten Spieler in der National Football League, mit Greg Dortch, Wide Receiver der Arizona Cardinals. Das Ganze in unserem
Thema der Woche.
It is really happening. I've been looking forward to this for a very long time. It is our topic of the week. This week, before week 14, it's called size. And there's no one better to talk about size and all the things that go into it than him. We've already labeled it, Bernard, I think, an inspirational tale. He's not the biggest receiver. He might not be the receiver with the most weight on his body, but he's an impact receiver for the Arizona Cardinals. He's made his way into the NFL. He really clawed his way on the active roster of the Arizona Cardinals. Inspirational tale, great receiver, fun player to watch, and that is, of course, Greg Dortch. Greg, so happy to have you on the show.
Man, it's an honor to be here, man. I appreciate you for letting me come on.
Greg, the first question has to be, does size matter in American football?
No. Size never matters. Size doesn't matter. The only thing that matters is what's in your heart and how willing and determined you are every day to wake up and know that this has been my dream since I was 6 years old. It's no other job or anything I'd rather be doing with my life than playing in the NFL. So when you dedicate everything to that, regardless of what people say, because people are always going to have something to say. But regardless of what they say, you wake up every day, you just go chase it. You can do anything.
I've had a chance to be in my fair share of NFL locker rooms. And every time I stepped into a locker room post-game doing interviews, I was just taken aback. The sheer size of the human beings, these gigantic men who are able to do things that you wouldn't even dream of at speeds that you can't even fathom. Do you feel that you're an outlier when it comes to size?
Well, if you look at the statistics and the ratings, yes, I'm for sure an outlier. But aren't we all outliers in something? That's what makes us who we are. So. I use the size to my advantage, man. People think that because I'm small and I'm not as strong as everybody, I won't be able to do the same things. But in some ways, man, I have an advantage, and I've been blessed really with talents that, you know what I'm saying, you can't necessarily coach. Just things that I've been blessed with that helped me play the game of football. So I've definitely been blessed.
What we tried to do here is just try to inspire people who might not have the delayed growth spurts that other people are going through, telling other people how it can work out that someone at your size or even below that size can still make it into the NFL. You're in an elite company. If we think about the fact that millions upon millions of young people in North America, in the US, and right now, all around the world are starting to play American football, and only basically a handful of people are making it into the NFL. You made that. But what was maybe the biggest challenge? What were the challenges of making it as far as you got with your size?
That's a hard question, man. I really would say just the politics with everything, because once you get to a certain level, it's not necessarily about talent. It's about what school you went to. So you may have a guy who is a little bit, maybe he's not as good as me, but he goes to Alabama. And so they give a guy like that an opportunity over a guy that went to a little school like Wake Forest, like I did. I remember coming out. I remember telling my college coach that I wanted to enter the NFL. And he told me that, you know, you're not going to get drafted in, the coaches are saying that you're small and you don't weigh enough. And he was just telling me all these negative things on why I wouldn't get drafted. And he told me that I was too small. And I thought to myself that if I came back next year, would I grow? You get what I'm saying? So like, I'm not going to grow any taller. This is who I am. If you don't believe in my dream, but I do, that's the only thing that matters. And I ended up declaring for the draft. Of course, we all know the story. I went undrafted, but here I am 6 years in, man, standing on all 10 of my toes, man, just blessed. Still here, still fighting, undrafted, 5'8", 180 pounds. You get what I'm saying? Like, I was never supposed to be where I am now, but if you let anybody else tell it, hey, I'm just blessed. I'm thankful.
Bernard, I think the buzzword politics, I think it's something that you can relate to. And then here we are. You made it to the NFL, not even having played football at a very young age, coming from Austria. Greg has made it into the NFL, coming from Wake Forest, being undrafted, bouncing around teams. How great is the Greg Dortch story to you, Bernard? Maybe someone to you as someone too, who understands what it takes for some people to get to the NFL?
I mean, ever since I came to the league or to the Arizona Cardinals, Greg was there. He came in training camp. He was a late add in training camp. And really from the beginning, he was going against the odds. And just seeing him go to work every day was really an inspiration for me at this early point of my career, because I didn't really know what the NFL is or what politics were. Like, where I come from, there's no politics. Like, you go to the club and you play for the club and you know everybody and you know how things go. But over here was such a new beginning for me, and I had to learn everything really quick. And Greg just stepped in, made big plays every day or whenever he got the chance. He was never complaining about not playing enough or not getting enough chances. He was always just telling me, you know, do whatever you can and control what you can. And that was a really important lesson also to hear from someone. I think at that point he was in the league for 3 years, bouncing around a lot, and he always had that hunger in him. And I think that was a good thing for me to see and to learn how to basically carry yourself. So yeah, ever since he joined the team, I was rooting for him, and I'm really happy that it ended up working out for him. But I never really had a doubt that it is going to work out for him, because he was presenting him in that way and living that way and playing that way. So yeah, for me as a young Bernhard coming over there and trying to learn everything real quick, he was a great role model for me too.
Greg, you talked about the politics part and eloquently educated us in that regard. But when it comes to sheer size, what's the maybe biggest bias coaches, players, or organizations have when it comes to NFL players who are 6 feet or under?
Well, there's a lot of money involved. I mean, it's not a lot of people who would put their money on somebody that's undersized, and you felt like they had a disadvantage. You get what I'm saying? So, I mean, I understand it, but at the same time, man, football is built on so much more than just size, man. It's so many players, the Julian Edelmans, the Darren Sproles, Drew Brees, there's so many guys who have been undersized, Russell Wilson, there's so many different guys who just have been undersized and have had success. And really, I just needed to see one person do it, and I would have thought I could do it. But just to see a bunch of athletes come through and not be the biggest and continue to beat the odds, man, it feels good.
Now, when your growth stopped, and probably say that happened in high school, while others were still growing or were already towering above you, did that start to change how you approach the game, how you approach playing the position?
I would say it started earlier than high school. I was always maybe the smallest person on my team, but I was always different. I always played the game with just electric. Like, if you watch me play the game, I feel like you can see how much I love to play football. Like, and that's what I want people to understand. When I play the game, like, I'm having fun. I'm doing what I love. I'm trying to make you want to come back and see me play again. So that's what I bring when I play football. So to answer your question, man, like, football has always been just like my dream. I've always been the smallest guy on my team, but it's been something to me that everybody on my team could look at it and be like, okay, yeah, this guy's a little bit different.
Bernard, you were smiling and nodding a lot during Greg's answer.
Yeah, I can totally agree.
We got a ton of listener questions, Greg, and we selected a couple that we wanted you to answer. And the first one that really caught our eye is who you idolized when growing up. You already talked about a couple of quote-unquote small players, but was it indeed someone with similar traits that you idolized, or was it someone completely different?
Yeah, that's a really good question. For me, man, my guy was Barry Sanders. I'm not sure if football fans know, but Barry Sanders was the guy who, he was just electric. If you blinked your eye, he would be on the left. You blinked your eye again, he would be in the middle, cutting to the right. And he wasn't big at all. And he didn't have a very long career just because how much he loved the game, and he could never win it. And it just meant a lot to him. And really, he was really the star player on Detroit. He was really the only player on the Lions. And for him to retire early, but having the career that he had, man, I definitely looked up to him, Barry Sanders, for sure.
Great choice. And I really do hope that listeners of this program do know Barry Sanders. If not, just go on YouTube. The runs are holding up very well. Like 30 years after his entire retirement, he's unbelievable. And it just would be interesting to see what would have happened if he were to be or were part of a good Detroit Lions team. Never happened for him. Still made the Hall of Fame, and then there's that. But another question that listeners wanted to ask you, or one listener, is if there are any advantages to being a quote-unquote small receiver. And I'm prefacing this a little bit because we've seen a fair share, or our fair share, of small running backs too. And because of the size of the offensive lineman, it's a little easier to maybe hide behind one, or not make the defense see and feel which way you might be going to, or which lane you might cut back to. Does that count for a receiver too?
In a way, well, I mean, once you catch the ball and now you turn into the runner, but I would say as for like being a route runner, I feel like when I line up against a defensive back and they approach me and they see that I'm smaller than them, they try to get extra physical with me. And that goes right into my advantage, because as soon as you try to get hands on me and be real physical, all I have to do is make you miss. And once you miss, I'm gone and you're not going to catch me. So when you try to get all physical and I just do a quick move and you miss, that's it. So I kind of like I like being undersized in a way, because you get guys who feel like they can just overpower you and just really bully you. And when that doesn't happen, they lose.
But not getting too far ahead of ourselves, and obviously not interfering with Drew Petzing and everything that he's worked out for you, but maybe a stacked release, you behind some of the larger receivers in Arizona, would that work to your favor?
We got to get you an offensive coordinator job if you're scheming it up like that. I'll take it however I can get it.
And you've been a do-it-all anyways. You've run the football this year. You caught the football this year. You're great in the return game too, and you coined it perfectly. Every time you're touching the football, you get the feeling that something might happen that makes people want to see you again and get back to watching Cardinals games. What's your favorite aspect of the game? Is it running, receiving, kick returning?
All of the above. Is there all of the above answer? Man, I love football. Any way I can get my hands on the football and try to help my team win, man, I'm all for it. And that's why you see me catching punts. Nobody wants to do that job in the NFL. It's one of the hardest jobs. You're looking up at a ball that's at the top of the dome and you got 11 guys running at you full speed and you got to focus on the ball and focus on them at the same time. Nobody wants to do that. I'll do it. Kick return. You got guys who are barely making the roster on kick return, so you know they're going hard every single time. I'm on that too. You throw me at receiver. I can play running back. Like, I really just want to help the team however I can, man. I love football. I love what it's done for me in my life and just the impact that it's had on me. So that's when I play the game, I hope people see that.
Probably the favorite question that we received is when and how the phrase "light the torch" got coined. Do you remember
that? Yeah, man. Honestly, I love that name. I want to say it started maybe 2 years back. This is my fourth year on the Arizona Cardinals, but maybe around 2 years ago, somebody brought it up. I was supposed to come up with a celebration or something just for it, but I just never could figure something out.
Sometimes it is that easy. I've only got one question, and then I'll give the stage to Bernard. I was wondering who the best, again, quote-unquote, small player in your estimation would be. I grew up a fan of the Philadelphia Eagles. Now, being a broadcaster and a podcaster, I'm more a sucker of great stories and storylines, so I don't have a favorite team anymore necessarily. But during one of the heydays of the Eagles and then a little early on the Saints, I love watching Darren Sproles. Knowing what he had to undertake to get to the NFL, and just a player who could do it all. He was great at running, receiving, kick returning, punt returning. He's got thousands upon thousands of yards in the all-purpose category. He'd get my vote, but who would get your vote as the best, again, quote-unquote, small player to ever play in the NFL?
You know, I got to go with Ice Up, baby. That's Steve Smith.
Oh, yeah.
To Ice Up, son. Got to go with him. Steve Smith.
Yeah, yeah. How could we not talk? How could we talk about size and not mention him one single time?
Man.
Did us a great favor. And again, if anyone's out there who doesn't know who Steve Smith was, go look it up. But he came after Barry Sanders, so I guess we should be all right. Bernard, to finish this one off, anything else that people should know about Greg Dortch that we're now bringing to the light of day?
I feel like he's done a great job explaining what he does and why he loves football. I just have one more question about, you hear a lot of times people talking about players finding their niche or like their niche. And I was wondering if you feel like you found that and that's the reason you succeeded in the league, that you found a niche that not a lot of people can fit into, because like your unique, I don't know, talent is rare. Like, you're really quick. Like, you know exactly how to use your body to your advantage. Do you feel like that has helped you, or do you just feel like you try and be the best football player?
Yeah, are you saying like in terms of just like how I've survived so long in the NFL with being where I, like my stature?
Yeah.
Yeah, I would say, man, honestly, finding your niche is basically doing all of the hard things that nobody else wants to do. And for me, that was waking up early before everybody, being one of the first people in the building, and while everybody's sleeping, I'm catching up and doing little things that my teammates and my competition may not want to do. And obviously, I'm already undersized, so I can't do what everybody else does. That's going to put me in the same position that they're in. And I'm undersized, so I'm at a disadvantage. So I have to do the little things that they won't do that'll put me right over the top of them. And that's how I found my niche. On top of prayer and hard work, the sky's the limit. And of course, you love the game, so you're going to go hard, and it means a lot to you. And obviously, good things start to happen when you put the work in.
Sure.
Couldn't have put it any better. So if you out there haven't looked out for number four on the Arizona Cardinals yet, please do so next time around. It's going to be exciting in a lot of ways. Next opportunity for you and the Cardinals, obviously, against the Seattle Seahawks this upcoming Sunday. Hopefully a lot more we'll be watching out for number four. Greg, thank you so much for doing this. Thank you so much for jumping onto Football O'Clock.
Man, it was a pleasure, man. I appreciate you boys.
Appreciate you.
Wir hatten schon viele tolle Gäste bei uns bei Winter Day Football O'Clock. Jelle Froholt einerseits, wir hatten Trey McBride andererseits, wir hatten Evan Marcus, den Strength and Conditioning Coach. Von jedem durften wir was lernen, das war auch dieses Mal wieder der Fall. Und Es ist noch dazu ein richtig netter Typ, Greg Deutsch. Sehr cool.
Ja, auf jeden Fall sehr stabiler Mensch. Ich bin mit dem jetzt, eigentlich seitdem ich hier bin, ist er auch da. Er ist in meinem ersten Jahr mitten im Trainingscamp gekommen und hat gleich jeden wissen lassen, dass seine Größe und sein Gewicht nicht wirklich eine große Rolle spielt, sondern dass er einfach da ist, um zu ballen und dass er ballen kann. Und vielleicht auch ganz witzig, als ich ihn gefragt habe, ob er quasi mitwachen will hier beim Podcast, war so, ja, um was geht's denn überhaupt? Und ich so, ja, das Thema ist halt so Size und wie das in der NFL halt so ist mit verschiedenen Körpergrößen und Körpertypen. Und seine Antwort war einfach nur, Psycho, you know I'm a dog. Und das beschreibt ihn, glaube ich, sehr gut, sein Mindset, wie er quasi jeden Tag in die Arbeit kommt.
Und vielleicht dann auch irgendwann wieder mal hier an dieser Stelle zu Gast bei Winter Day Football O'Clock. Wir befinden uns mittlerweile aber im dritten Segment unseres Podcasts und das heißt eben auch rund um die NFL. Und bei dir vergangene Woche ein Takeaway nicht genug war, was League Action anbelangt hat. Da habe ich mir gedacht, dieses Mal für die Review von Woche 13 bekommst du zwei Takeaways. Die zwei Dinge, die dir aufgefallen sind, die zwei Dinge, die auch überbleiben werden, wenn wir in ein paar Jahren darüber sprechen. Hey, weißt du noch, damals in Woche 13 der Saison 24, da ist das und das passiert. Was sind die beiden Dinge?
Also, ob wir uns in 4 Jahren noch daran erinnern werden, weiß ich jetzt nicht. Aber meine zwei Punkte sind, sind für mich persönlich so irgendwie unter dem Radar eigentlich schon die ganze Saison. Ich spreche von den Broncos. Ich habe jetzt erst ihren Record quasi gesehen und war richtig überrascht, wie gut der eigentlich ist, weil die bisschen mit dem QB und all das, junger Quarterback spielt aber recht gut, wirft zwar immer noch seine Picks immer wieder mal und so, aber haben jetzt in einem Gunslinger-Event gegen Cleveland quasi gewonnen. Aber ja, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang von der Saison haben wir sie als gutes Team betitelt. Die gewinnen, obwohl das Team nicht wirklich gut ist. Ähnlich wie die Bears. Aber jetzt in der letzten Zeit eben sind sie so wirklich ins Rollen gekommen, kommt mir vor. Und jetzt eben auf Monday Night Football, das sind natürlich mehrere Augen auf ihnen. Deshalb vielleicht sind sie mir jetzt auch ein bisschen mehr ins Auge gefallen. Aber ja, die Broncos auf jeden Fall, der eine Takeaway. Und ich glaube, der andere kann nicht anders sein als die Eagles. Die hatten jetzt ein Spiel gegen Baltimore. Baltimore jetzt sind die letzten Wochen ein bisschen nicht mehr in Topform, so wie wir am Anfang quasi gesagt haben, wer kann die überhaupt schlagen. Aber trotzdem ein sehr, sehr gut. Ich meine, es ist immer noch dasselbe Football-Team. Aber Philadelphia einfach, die Eagles mit Saquon, wie der gerade spielt, einfach richtig gute Form und das Team kommt auch so ein bisschen zusammen und das ist irgendwie immer das. Ich glaube, wir haben schon öfter drüber geredet, so es kommt nicht wirklich drauf an, was dein Record ist, sondern, also wenn es jetzt um Playoffs und all das geht, so wie weit kannst du das Ganze ziehen, sondern wann wirst du heiß? So wann findest du dich als Team wirklich zusammen und wann verstehst du als Team, was es braucht, um zu gewinnen und wie klickt man als Team so wirklich? Und mir kommt vor, dass die Eagles momentan so vielleicht so ein bisschen so einen Aha-Effekt haben, wo einfach auf einmal alles besser läuft, als es davor gelaufen ist, obwohl, wie gesagt, dieselben Leute im Team sind. Und ja, deshalb, das ist mein second Takeaway.
Aber dann lass uns auch gleich bei den Eagles bleiben. Und vielleicht ist Ende November, Anfang Dezember noch nicht exakt die richtige Zeit, um zu peaken. Und gilt natürlich zu hoffen aus Sicht der Eagles und auch Eagles-Fans, dass sie das 1,5 Monate noch aufrecht erhalten können, mindestens. Und im Wissen, dass bis dahin noch extrem viele Dinge auch passieren werden und wir wahrscheinlich nochmal ein, zweimal über vielleicht auch ganz andere Favoriten oder Wildcard-Überraschungen oder dergleichen sprechen werden. Was macht diese Eagles für dich aktuell so stark? Ist es die Mischung oder gibt es eine Unit, gibt es eine Position, die irgendwie herausragt?
Ich glaube, es muss immer eine Mischung sein, wenn man als Team wirklich gut sein will. Also natürlich gibt es immer Charaktere, die mehr rausstechen, wie zum Beispiel Saquon jetzt einfach. Aber die Mischung muss einfach stimmen, so egal ob es ist, man spielt mit Peyton Manning und man wirft 500 Yards pro Spiel und das Run-Game leidet natürlich dann ein bisschen drunter, aber als Team funktioniert es. Oder ob man die Detroit Lions ist, wo man einfach jedem Gegner 200 Rushing Yards drauf hat und dadurch das Pass-Game dann aufbaut. Und bei den Eagles momentan natürlich, Saquon spielt out of his mind momentan und vielleicht ist das genau dieses Missing Link gewesen, dieses Zugpferd, was auch jede Offense und infolgedessen auch jedes Team so ein bisschen braucht, wo einfach die Leute sagen, boah, der geht schon wieder ab, ich muss nachziehen, ich kann das auch, ich spiele auch ein besseres Spiel und so wirkt es momentan, dass einfach, ja, es gibt bestimmte Charaktere, die momentan einfach sehr gut spielen bei ihnen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie als ganzes Team momentan einfach guten Football spielen.
Was für mich die vage Überraschung war, wie die Defense performt hat. Also zufälligerweise den Open-Field-Tackle von Rookie-Cornerback Cooper DeJean gegen Derrick Henry gesehen?
Ja. Und sein Kommentar war irgendwie so, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so flippe, weil er ist schon ein großer Mensch. Irgendwie so hat er gemeint.
Müssen wir vielleicht dann auch beim nächsten Mal beim Thema Size einladen. Size Part 2, wenn man so will. Aber wenn du dich jetzt so at gunpoint, wie die Englischsprachigen dann immer so schön martialisch sagen, entscheiden müsstest, wer sich diese begehrten First-Round-Buys holen wird, welche Mannschaften in den jeweiligen Conferences dann auch am Ende von Platz 1 nach der Regular Season lachen werden. Wer wird das sein?
Das ist schwer natürlich. Also in der NFC haben wir natürlich die Eagles, die haben 10 Wins, die Lions haben 11. Und die Vikings haben auch 10. Lions und Vikings sind in derselben Division. Das heißt, da würde ich jetzt mal die Lions präferieren. Und dann ist es eh so, wie du gemeint hast, Eagles oder Lions. Und ich glaube, ich nehme die Lions. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie langsamer werden oder schwächeln. Man muss aber dazu sagen, dass die Eagles jetzt gerade so heiß werden. Die hatten einen schweren Start in die Saison, oder schwer, aber war halt ein bisschen... Ja, aber
sie waren bei 2-2 vor nicht allzu langer Zeit und da beginnt man in Philadelphia dann auch gerne mal unruhig zu werden.
Ja, voll. Aber eben seitdem sind sie so richtig on a roll. Deshalb, ich kann mir natürlich vorstellen, dass die das flippen. Ich habe mir jetzt aber auch nicht gut genug angeschaut, ob die vielleicht noch eventuell gegeneinander spielen oder so. Das wäre natürlich okay, leider nicht. Aber das wäre natürlich ein Kracherspiel dann. Aber da gehe ich mal mit dem konservativen Pick, und zwar den Lions. Und dann in der AFC haben wir die Bills mit 10-2, die sehr leicht ihre Division gewinnen.
Schon gewonnen haben.
Chiefs 11-1, Steelers 9-3 und Texans 8-5. Am liebsten würde ich sagen, dass die Steelers das holen, weil das einfach sehr geil wäre, wenn die da jetzt am Ende noch alles gewinnen. Und wir haben schon öfters über sie geredet dieses Jahr, dass die einfach heiß sind und guten Football spielen, guten Complementary Football, wie man so schön sagt, wo einfach alle drei Faces passen. Die Bills sind auch heiß. Die Chiefs, jetzt eben die letzten Wochen immer wieder mal so na. Deshalb, ich glaube, in der AFC schmeiße ich den Favoriten mal raus und sage, dass ich die Bills nehme. Die hatten gerade ein dominantes Spiel. Jetzt wird es auch kalt. Das heißt, jedes Home-Game bei den Bills wird wahrscheinlich sehr unangenehm für jeden anderen. Genauso bei den Steelers und Chiefs, eh klar. Aber die Bills, die laufen einfach gerade gut und da scheint alles zu passen. Mein Herz sagt, nimm die Steelers, aber ich glaube, ich nehme die Bills. Und sagt, dass die Bills am Ende der Saison die Conference gewinnen.
Finde ich sehr, sehr gut. Glaube, die nächsten beiden Spiele werden bei den Bills darüber entscheiden, ob man mit dem 1er-Seed liebäugeln kann oder nicht. At Rams, at Lions. Letztgenannt ist natürlich ein Monsterspiel. Danach wird es für die Bills etwas einfacher, denn sie haben noch zweimal die New England Patriots auch am Spielplan. Leider eben gibt es kein Detroit gegen Philadelphia-Spiel, aber der Schedule der Lions, der hat es durchaus in sich, vor allem, weil es in Woche 14 dann gleich mit Thursday Night Football beginnt. Dort sind dann die Packers zu Gast im Ford Field. Das ist eines der Schlüsselmatchups dann auch in der NFC und der NFC North. Bevor wir über ein Thema sprechen, das ich mit dir eigentlich schon lange auch mal thematisieren wollte, möchte ich noch kurz auf das eingehen, was Azeez Shire, der Linebacker der Houston Texans, am vergangenen Sonntag getan hat, nämlich diesen hässlichen Late Hit gegen einen slidenden Trevor Lawrence. Der ist auch mit Gehirnerschütterung raus. Heute ist bekannt geworden, dass Azeez Shire 3 Spiele suspendiert werden wird von der NFL. Er hat natürlich die Chance, per Appeal da Einspruch zu erheben. Und das wird kontrovers diskutiert und glaube auch gesehen zu haben, dass der GM der Texans schon entgegnet hat, dass andere Wiederholungstäter nicht gleich so drastische Strafausmaße dann zu erleiden hatten und Derwin James zum Beispiel als Wiederholungstäter dann auch lange die Woche drauf dann immer gleich wieder spielen durfte, bevor es dann dieses Jahr eben zumindest mal ein Spiel Suspendierung gab. Da hat John Runyon, der Spielergewerkschaftsvertreter, hat sich gemeldet und der war Zeit seines Lebens auch ein ziemliches Raubein und hat ziemlich drastisch auch per Statement reagiert. Und dann hat sich aber auch Joe Thomas, der Hall of Fame Left Tackle der Cleveland Browns, gemeldet und gesagt, ja, diese Quarterback Slides und vielleicht hat er irgendwie diese Fake Out of Bounds laufen wollen, um dann irgendwie, weil der Gegenspieler abstoppt und weiß, den Quarterback darf er nicht hauen und ihm nicht wehtun, dann doch im Feld bleibt. Mahomes hat das vor ein paar Wochen mal gemacht. Extrem kontroverse Thematik. Aber wie hast du den Hit erlebt und jetzt auch alles, was sich danach abgespielt hat mit den ganzen Meinungen, die da draußen sind?
Wir haben natürlich auch drüber geredet im Locker-Room und ich weiß nicht, das ist schwer. Also zum Beispiel einer von unseren DBs, auch kein mächtiger Mann, aber ein DB halt einfach, der hat halt auch gemeint, ja gut, wenn einer ein 6'6" groß, also 2 Meter großer mit 110 Kilo oder was auch immer auf mich zuläuft, dann denke ich auch mehr an meine Gesundheit als an seine Gesundheit. Und ich glaube schon, dass das eine sehr verzwickte Situation, vor allem für Defense-Spieler ist, weil das, er hat es eh auch selber gesagt, das passiert so schnell und dass man dann im letzten Moment sagt, oh, der slidet, ist natürlich schwer, vor allem wenn man auch an seine eigene Gesundheit denken will, weil rein theoretisch kann er ja auch über dich drüber laufen, wenn er sich dazu entscheidet. Deshalb dachte ich mir, dass es, weiß ich nicht, vielleicht bei den Regeln etwas detaillierter niedergeschrieben gehört, wo halt dann irgendwie drinsteht, okay, du darfst zwar jederzeit sliden, aber du musst das so früh machen, dass der Gegner halt, also es ist seine Aufgabe, dass er das früh genug macht, weil die Quarterbacks versuchen natürlich auch, die wissen natürlich, es wird dort angefangen zu messen, wo sie ihren Slide beginnen. Das heißt nicht dort, wo der Arsch oder das Knie am Boden ist, sondern dort, wo sie quasi schon sich nach hinten lehnen und dann versuchen sie natürlich diesen Moment so lang wie möglich herauszuzögern, um möglichst viele Yards mitzunehmen, ohne eben einen Hit zu kassieren. Und das ist eben schwer, deshalb natürlich kannst du ihn nicht flaggen, wenn er zu spät slidet oder so. Aber irgendwie muss man da, glaube ich, einen Weg finden, das genauer zu definieren. Ich meine, sie haben ja auch dieses Jahr versucht, mit dem Hip-Drop-Tackle da Regeln ins Leben zu rufen. Und ich denke, wenn man das schafft, weil das ist ultra unübersichtlich und komplett verwirrend für einen Defense-Spieler, weil das irgendwie 3 Punkte sind, die erfüllt werden müssen, dass die Flag fliegt und dass man an all diese 3 Punkte denkt, während man jemanden tackelt, ist ja komplett, weiß ich nicht, ist schwer. Aber man könnte natürlich allen Quarterbacks sagen, hey, du bist dafür verantwortlich, dass er sieht, okay, der slidet. Wenn dann natürlich passiert, dass der ihn einfach trotzdem hittet, ja, dann ist das natürlich eine klare Flag und dann kann man das vielleicht auch stärker bestrafen, eben mit Suspensions oder höheren Geldstrafen, wenn die Quarterbacks eh schon so vorsichtig sind, dass du genug Zeit hast, um ihn nicht zu tackeln, dann ist es natürlich am Defense-Spieler. Aber so wie es jetzt ist, ist es einfach schwer, weil es so ein Mittelding ist. Weil genau wie du sagst, ich glaube, es war im College oder so, das war sicher schon 2 Jahre her, wo dieser eine Quarterback so ein Fake-Slide gemacht hat. Ich meine, also die Möglichkeiten sind ja eigentlich unendlich, was der Ballträger machen kann. und dass der Defense-Spieler dann in so einer kurzen Zeitspanne entscheidet, aha, der slidet jetzt, okay, ich muss weg, ist halt einfach sehr schwer und ja.
Weißt du was, das Thema, das ich mit dir eigentlich noch besprechen wollte, das schieben wir ein klein wenig. Mir ist nämlich eine tolle Idee gekommen, wie wir das noch besser verarbeiten können. Deswegen sind wir eigentlich fast am Ende angelangt. Zwei Items noch am Menüplan. Und das wahrscheinlich Wichtigste nach Greg Dortch ist, dass dein Teamkollege Aaron Brewer noch nicht der Leading Vote Getter ist auf der Longsnapper-Position in der NFC, was die Pro Bowl Games anbelangt. Andrew DiPaola, der Longsnapper der Minnesota Vikings, führt aktuell das Voting an. Das heißt, für uns aber erst recht jetzt Gas geben. Täglich für Aaron Brewer abstimmen. Wir haben es uns auf die Fahnen geheftet. Wir wollen, dass er zu den Pro Bowl Games gehen darf, dass er dorthin gewählt wird. Wir nennen das Hashtag Something's Brewing, Hashtag Brews for Pro Bowl 5 Bier Emojis. Und wir haben auch dazu aufgerufen, alle, die innerhalb der Voting-Periode uns per Hashtag, Screenshot oder dergleichen oder markieren auf Social Media mitnehmen und teilhaben lassen, wie diese Personen dann jeweils für Aaron Brewer gewählt haben, die bekommen ein Cardinals-T-Shirt von dir signiert, in weiß dann auch geschenkt oder unter allen, die mitmachen, wird das verlost. Ich habe schon richtig viele Rückmeldungen bekommen. Du hast mir auch schon welche geschickt. Also wir werden die, wir speichern die tatsächlich alle. Bitte weiterhin fleißig voten. Man kann das mehrmals täglich tun und wir machen da keine Ausnahme. Auch wir voten. Falls du noch irgendwas dazu zu sagen hast oder neue Entwicklungen, warum es sich erst recht lohnen sollte, für Aaron Brewer zu stimmen, zu wählen, dann jetzt.
Ich glaube, alles wurde gesagt. Ich glaube jetzt, ich habe jetzt gerade selber nochmal gevotet, weil ich jetzt
Multitasking Bernhard Zajkovic, so sieht das aus.
Also falls man das Klicken gehört hat, das war der Grund. Einfach geil, also der hat sich das verdient und ich glaube, ich meine, irgendwie hat sich jeder Longsnapper verdient, weil ich kann mir vorstellen, dass jeder Longsnapper sehr ähnlich von der Persönlichkeit wie der Brewer eben ist, aber wir kennen halt den Brewer und deshalb wäre es auf jeden Fall sehr geil, wenn wir den Brewer da hinschicken und nach seinem ersten Game Bowl jetzt auch seine erste Pro Bowl, das wäre auf jeden Fall sehr geil und wäre auch cool, wenn wir ein Teil davon sein könnten und sagen können, nur wegen uns hast du es zur Pro Bowl geschafft.
Es wird tatsächlich nur wegen uns der Fall sein, bin ich mir ganz sicher. Wir haben schon angesprochen, Cardinals Seahawks, eine der Highlight-Partien, wenn nicht sogar die Highlight-Partie in Woche 14. Es gibt aber für dich natürlich das Verbot, diese Partie als dein Highlight zu nominieren, weil es eh klar ist, dass es dein Highlight ist. Worauf freust du dich in Woche 14? Welche Partie ragt für dich heraus, außer Seahawks Cardinals?
Ich finde, könnte interessant sein, kann aber, also die 49ers, die Christian McCaffrey hat sich verletzt, Backup Running Back hat sich auch verletzt. Die spielen gegen die Bears diese Woche. Könnte natürlich nicht so ein cooles Spiel sein, aber falls die 49ers halbwegs attraktiven Football spielen können, glaube ich, wäre das eigentlich ein ganz ein cooles Spiel. Was ich ein sehr gutes Spiel finde, ist Falcons gegen Vikings und auch Browns Steelers. Glaube ich, kann gut sein. Ich meine, Jameis Winston hat diese Woche abnormal viele Receiving Yards geworfen. Ich glaube, über 400 auf jeden Fall, aber knapp an die 500, glaube ich.
497, neuer Franchise-Rekord der Cleveland Browns.
Okay, ja, voll. Also der ist komplett am Ballen gewesen. Und das ist natürlich immer interessant mit der Defense von den Steelers und einfach dem unorthodoxen Stil der Steelers so ein bisschen einfach dieses Grinden von den Gegnern so, bis die einfach keine Lust mehr haben. Und dann auf der anderen Seite diesen joyful und lebensfrohen Jameis Winston, der da quasi reingeht in das hostile Environment. Deshalb, ich glaube, das kann auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Und für mich persönlich oder für uns persönlich interessant natürlich Bills Rams, was natürlich ein sehr starker Gegner für die Rams ist. Aber mittlerweile sind für Rams und Cardinals, glaube ich, jedes Spiel Must-Win-Games und sehr wichtige Spiele. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ein gutes Spiel.
Und wie immer gilt, schaut Football, ob RTL auf der Zone via Game Pass. Wichtig ist, dass ihr erst recht ab Woche 14 bei der Stange bleibt. Die positive Nachricht noch zum Schluss, keine Bye-Weeks mehr. Woche 14, die letzte Gelegenheit für, glaube ich, insgesamt 6 Teams, sich noch einmal zu schonen. Ab Woche 15 dann immer jedes NFL-Wochenende mit 32 Mannschaften. Und Woche 15 dann auch unsere nächste Episode, nämlich vor Woche 15, wenn wir das wieder aufzeichnen. Exakt heute in einer Woche. Und nachdem das heute schon so ein großes Vergnügen war, freue ich mich direkt auf in einer Woche. Auch dort wird es so schön sein, wie heute mit dir über Football plaudern zu dürfen. Danke fürs Zeitnehmen, Bernhard.
Vielen Dank, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Football. He's at the 30, he's at the 20, he won't give it up. Oh, he's got the first time. 2 seconds on the clock. Football. Oh, wow.